Ja, liebe Geschwister, das ist ein wichtiges, ein aktuelles Thema, ein notwendiges Thema und auch ein trauriges Thema. Allianz Evangelikale, wohin? Nun, der Begriff Evangelikale ist ja ein bisschen schillernd und in der Entwicklung. Ich muss sagen, am Anfang meines Glaubenslebens, vor fast 40 Jahren, durfte ich mich zum Herrn bekehren. Da hätte ich mich auf jeden Fall auch als Evangelikalen eingestuft. Ich hätte gesagt, ja, da gehöre ich auch dazu. Und in diesen 40 Jahren ist so manches passiert, wo ich heute sagen muss, nein, ich kann den Begriff evangelikal für mich nicht mehr akzeptieren. Ich kann nicht sagen, ich bin ein Evangelikaler. Ich würde sagen, ich bin ein bibeltreuer Christ. Und das ist diese Tragik, dass dieser Begriff eigentlich von früher her, von den Anfängen her, identisch war mit bibeltreu. Evangelical, so nannte man im englischen Bereich die Anhänger des Evangeliums. Man würde sagen, die Evangeliumsleute, die Evangeliumschristen, ja, das ist ja ein Begriff aus dem Russischen, die, die praktisch noch am biblischen Evangelium festgehalten haben, als in der evangelischen Kirche zunehmend eben die Bibelkritik, die bibelkritische Theologie um sich gefressen hat wie ein Krebsgeschwür. Da gab es welche, die gesagt haben, wir wollen an dem alten Evangelium festhalten, an der Bekehrung, Buße, Wiedergeburt und einem Leben in Heiligung. Ja, das war so ungefähr das Programm der Evangelikalen. Ja, und diese Festigkeit, diese Orientierung an Gottes Wort ist im Lauf der Zeit immer mehr aufgelöst worden. Allianz Evangelikale ist natürlich eine Untergruppe der Evangelikalen insgesamt. Und da muss man zum Beispiel schon sagen, die Gründung der Evangelischen Allianz ist geistlich für einen bibeltreuen Christen etwas mit Fragezeichen versehen, ja? Nun, auf der einen Seite sind dort sicher überwiegend ernsthafte, evangelikale, biblisch ausgerichtete Christen zusammengekommen, um diese Allianz zu gründen. Und trotzdem, nun, einer der führenden Leute, Thomas Chalmers, war ein Freimaurer. Die Gründung der Evangelischen Allianz in London fand im Freimaurerhaus statt. Und es war, denke ich, von Anfang an ein Stück Vermischung und fauler Kompromiss mit drin. Man wollte die Basis für die Einheit möglichst weit gestalten, sodass alles Mögliche mit unter das Dach passt. Und das gehört eigentlich schon mit zur Geschichte der Allianz dazu, wobei das am Anfang vielleicht im Hintergrund war. Also man hat zum Beispiel Formulierungen gewählt, dass auch die Allversöhner ein Stück mit rein schlüpfen konnten. Man hat eben versucht, Dinge in der lehrmäßigen Grundlagenplattform so zu formulieren, dass alle möglichen Leute noch mit runtergepasst haben. Ja, das war schon von Anbeginn eben so eine Ausrichtung auf möglichst große Einheit, ein Stück weit auf Kosten der Wahrheit. Ich denke, das hat am Anfang nicht so eine große Rolle gespielt. In der Allianz waren jahrzehntelang die Vertreter der Erweckungsbewegung dominierend und das waren schon überwiegend entschiedene Christen, die auch bibeltreu sein wollten und waren. Und erst später hat sich dieser Geburtsfehler, kann man auch sagen, ja, diese unbiblische Einheit, diese zu weite Einheit gerecht und hat dazu geführt, dass immer mehr ja, der Sauerteig der Irreführung in diese evangelikale Bewegung, in die Allianzbewegung eingedrungen ist. Das ist ein Prozess, den wollen wir in diesem Vortrag ein Stück beleuchten. Und wie gesagt, ich tue das nicht aus Selbstgerechtigkeit und um diese Menschen zu verurteilen. Ich glaube, dass viele wiedergeborene Christen auch in den Kreisen der Allianz und der Evangelikalen drin sind, die einfach zum Teil auch noch gar nicht erfasst haben, was sich da eigentlich für Entwicklungen im Laufe der Zeit eingestellt haben und vor allen Dingen, wo die Reise hingeht. Ja, wir haben das eigentlich heute Morgen schon gehört, die Reise geht ein Stück Richtung Babylon und das ist erschreckend. Ja, aber da wollen wir noch genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es mit Traurigkeit, dass man so etwas sagen muss. Ja, es ist traurig, dass Geschwister, mit denen man vielleicht früher vieles gemeinsam hatte, plötzlich einen Weg gehen, den man nur als Irreführung, als unbiblisch, als einen Abweg, einen Irrweg kennzeichnen kann. Es ist erschreckend, dass Gläubige, die vielleicht früher klarer standen, plötzlich wie benebelt sind und wie verführt und plötzlich zum Beispiel meinen, die Ökumene sei etwas Gutes. Ja, früher, ja, also ich denke mal so in der Zeit, wo ich anfangen durfte, den Glaubensweg zu gehen, 1983 war das, ja, da war es also schon so gefühlsmäßig, also Ökumene, da will ich nichts damit zu tun haben. Ja, das hat man immer da überall gehört, das war irgendwie was Anrüchiges und was Gefährliches und das wollte man nicht haben. Ja. Aber im Laufe der Zeit hat sich das so gewandelt, dass heute die Evangelische Allianz mit einer der treibendsten Kräfte für die Ökumene überhaupt ist. Ja, und den Ökumenischen Weltrat der Kirchen dabei überholt, die katholische Kirche zu umwerben. Das werden wir noch genauer ausführen, aber nur mal, um zu zeigen, was hat sich da eigentlich alles verändert, was hat sich da getan. Die Allianz-Evangelikalen sind auf einer schiefen Ebene, auf einem rasanten Abwärtsweg, auf einem Irrweg. So kann man das aus bibeltreuer Sicht eigentlich nur sagen. Und deswegen habe ich auch schon seit vielen Jahren, ja, traurigen Herzens aber gesagt, eigentlich müssen bibeltreue Christen sich von der Allianz und der Allianzbewegung und den Evangelikalen absondern. Ja, sie müssen sich trennen, denn sonst passiert eines, dass dieses unheimliche Gesetz der Vermischung und des Sauerteigs auch diese Christen betrifft und anfrisst und ihnen geistlich schadet. Und da möchte ich am Anfang eigentlich drauf eingehen, auf diesen geistlichen Grundsatz, den die Bibel ganz deutlich zeigt und der uns hilft, ja, die Gefährlichkeit auch dieses Weges der Evangelikalen, der modernen Evangelikalen zu erkennen. Ja, vielleicht lesen wir mal einfach Matthäus 13, Vers 33. Ich denke, das ist ein Schlüsselvers, eine Schlüsselaussage. Der Herr Jesus hat ja diese Himmelsreich-Gleichnisse in Matthäus 13 gesagt, um den Jüngern eine heilsgeschichtliche Perspektive zu geben, die über ihr jetzigen Horizont hinausging. Er hat gewusst, dass nach seiner Kreuzigung und Himmelfahrt ein neuer Heilsabschnitt anbrechen würde, in dem das Reich Gottes eine äußere Gestalt annimmt und ein inneres Wesen hat, das den Juden damals noch völlig unbekannt war. Auf der einen Seite würde das Reich Gottes als ein äußerer Bereich des Bekenntnisses zu Jesus Christus als Herrn eine unglaubliche Größendimension annehmen. Und auf der anderen Seite würde nur ein kleiner Teil derer, die sich mit ihren Lippen bekennen, wirklich echt sein. Und das ist ja in den verschiedenen Himmelsreich-Gleichnissen bildhaft gezeigt. Das erste Gleichnis zeigt es im Grund schon, das Gleichnis vom Sämann. Ja, da ist die Rede eigentlich von vier Arten von Ernte und drei davon erweisen sich als nicht echt. Produzieren unechte Namenschristen, solche, die nur den Lippen nach sich zu dem Herrn bekennen, aber von denen der Herr sagen muss, wie wir es in Matthäus 7 von den falschen Propheten lesen: Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja? Nur diese eine Gruppe, das Feld, wo es auf fruchtbaren Boden fiel, brachte wirklich Frucht und hat wirklich wiedergeborene Gläubige, würde man heute sagen, hervorgebracht. Ja? Und in diesem Zusammenhang sind auch die anderen Gleichnisse zu sehen und eben ein ganz zentrales Gleichnis ist das Gleichnis vom Sauerteig in Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis, sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Und da müssen wir genau hinschauen. Ja? In der Schlachterbibel haben wir das ganz bewusst auch konkret rausgearbeitet, dass hier dieser Begriff des Heimlichen mitspielt im griechischen Original. Ja? Also Dieser Sauerteig wurde in dem Mehl verborgen, hineingeschmuggelt. Und wenn wir eben die Bibel studieren, zumindest sehe ich das so, mag vielleicht jemand sein, der es anders sieht, dann ist Sauerteig überall in der Bibel von der ersten Erwähnung an, die ja auch eine bestimmte Bedeutung hat, ein Bild für Böses. Ein Bild für Sünde, Verderbnis, Irrlehre, Abweichung von Gott. Ja, deswegen durfte, das ist ja die Ersterwähnung, der Sauerteig nicht gesehen werden in den Häusern der Israeliten, die das Passahlamm aßen. Ja? Und wir haben ja dann im Neuen Testament diesen Bezug in 1. Korinther 5, das wollen wir auch miteinander lesen. Wo es da um Gemeindezucht und moralische Sünde geht, diesen Mann, der da Hurerei betrieben hat, da heißt es ab Vers 6 in 1. Korinther 5, euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das ist im Grund ganz entscheidend für die Geschichte der Allianz und des Evangelikalismus, dieser Satz. Der wird übrigens nochmal wiederholt und es ist ja immer auch ein Zeichen, dass Gott etwas besonders hervorheben und uns besonders wichtig machen will. Aber ich lese noch mal weiter. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ja, und dann heißt es eben, keine Gemeinschaft mit Huren, mit Unzüchtigen. Und Vers 13, die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das war also diese Lektion über moralische Sünde. Aber genauso lehrt die Bibel uns, dass Irrlehre Sauerteig ist. Und das lehrt sie in Galater 5. Da ging es ja um diese Irrlehre dieser jüdischen falschen Apostel, die überall rumgingen und den Heidenchristen erzählt haben, ihr könnt nur gerettet werden, wenn ihr euch beschneiden lasst und praktisch in den Bund Israels eintretet, das Gesetz haltet. Ja? Und dagegen kämpft der Apostel Paulus. Und in diesem Zusammenhang sagt er in Galater 5, ab Vers 7, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also hier werden diese Irrlehren als Sauerteig bezeichnet. Tut der Herr Jesus übrigens von dem Sauerteig der Pharisäer auch in Evangelien. Ja? Das heißt also, die Bibel lehrt uns, moralische Sünde ist ein verderblicher Sauerteig. Wenn wir den dulden, dann wird er immer weiter wachsen, bis schließlich das Ganze durchsäuert ist. Aber genauso ist Irrlehre ein verderblicher Sauerteig. Wenn wir ihn in der Gemeinde dulden, dann wird der Sauerteig um sich fressen. Ja? Wir lesen ja mal von den Irrlehrern, ich glaube das im 1. Timotheusbrief, ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Ja? Also da gibt es eine Wachstumsdynamik. Wenn ich das nicht aufhalte, ich nehme immer das Beispiel ganz gerne von den Äpfeln. Ja? Wenn wir 100 Äpfel im Keller haben und zwei davon sind faul und die 98 sind gesund, dann könnte man doch meinen, dass die 98 gesunden Äpfel die zwei faulen wieder gesund machen, oder? Das müsste doch möglich sein. Ja? Leider ist es aber so, wenn ich die zwei faulen Äpfel nicht wegtue, habe ich zum Schluss 100 faule Äpfel in meinem Keller. Ne? Das ist ein Gesetz. Jeder kann es gerne mal ausprobieren. Ja? Aber versteht ihr, genauso ist es ein Gesetz, wenn ich den Sauerteig nicht wegtue aus der Gemeinde, frisst er heimlich durch, bis das Ganze durchsäuert ist. Ja? Und diese Frau, die heimlich diesen Sauerteig in das reine Mehl mischt, das ist ein Bild für eine Verführungsmacht. Genauso wie die Isabel, die falsche Prophetin, ein Bild für eine Verführungsmacht ist in der Gemeinde. Ja? Also der Satan versucht, die reine, heilige Gemeinde zu zerstören durch Vermischung mit Bösen, durch Vermischung mit Irrlehre, durch Vermischung auch mit moralischer Sünde. Und dagegen muss die Gemeinde sich wehren. Und zwar warum? Weil sie das Passahlamm in ihrer Mitte hat. Der Herr Jesus will gegenwärtig sein. Er hat am Kreuz gelitten und hat sich geopfert für uns, um unsere Sünden wegzutun. Und deswegen müssen wir das Böse hassen und aus unserer Mitte, aus unserem eigenen Leben wegtun, auch aus der Gemeinde wegtun. Sonst wird der Herr nicht mehr in der Gemeinde gegenwärtig sein können und er wird nicht segnen können und die Gemeinde geht den Bach runter, immer weiter abwärts. Ja? Und das sind genau diese geistlichen Zusammenhänge, die die Bibel glasklar lehrt, die aber in der Christenheit ganz, ganz oft missachtet wurden. Und da gibt es zwei Fehler, das muss man gleich mal auch sagen. Ja? Es gibt den Fehler einer überzogenen Absonderung, wo man wegen untergeordneten Lehrunterschieden sich angiftet und gegenseitig befetzt auf eine fleischliche und bitterböse Weise, die den Herrn betrübt und die Sünde ist, ganz einfach. Ja? Das hat es immer wieder gegeben und gibt es leider immer wieder, das ist eine Wirkung des Fleisches. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine andere Sünde und die ist die wesentlich gefährlichere, nämlich dass man unter dem Deckmantel einer fleischlichen Großherzigkeit, Weitherzigkeit und Toleranz Böses mit hineinnimmt und die Absonderung missachtet, weil man dann natürlich viel netter dasteht und weil man weniger Probleme hat erst einmal. Ja? Die Probleme kommen hinterher, aber erst einmal hat man weniger Probleme, wenn man nicht um den Glauben kämpft, wenn man nicht Gemeindezucht übt, wenn man nicht deutlich klar sagt, hier ist für uns eine Grenze, da können wir keine Gemeinschaft mehr damit haben. Ja? Und deswegen, das ist also eine ganz tragische Sache, dass die Missachtung des Gebotes der Absonderung großen Schaden angerichtet hat in der Gemeinde. Ich möchte doch auch nochmal vom Grundsatz her 2. Korinther 6 ab Vers 14 mit uns lesen, damit wir dieses Grundgesetz auch der Absonderung noch einmal verstehen. Ja? Ohne Absonderung vom Bösen wird die Gemeinde immer wieder mit der Welt vermischt werden und wird abwärts gehen, bis sie letztlich ihren wahren heiligen Charakter verloren hat und sozusagen nur noch Namenschristenheit ist. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was aus Zinzendorfs Brüdergemeinde geworden ist, ja, die mal ein richtig lebendiger, erwecklicher Aufbruch war, ja, und jetzt sind sie liberal und ihre Losungen waren immer unerträglicher zu lesen, ja. Das ist so dieser Niedergang, dieses Gesetz des Niedergangs. Wenn ich einmal die Vermischung anfange, dann wird irgendwann unwillkürlich das Ende kommen. Und das andere Gesetz ist das Gesetz der Absonderung, ein Lebensgesetz der wahren Gemeinde Jesu Christi. Ich lese 2. Korinther 6 ab Vers 14 und das ist eine Sache, die nicht sich nur auf die Ehe oder auf Geschäftsbeziehung bezieht, sondern zuallererst auf die Gemeinde. Das wird ganz deutlich in der Mitte dieses Zitats. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das ist dieses Wort, das ist diese Lehre von der Absonderung. Und wir erkennen, die Absonderung hat nicht irgendeinen äußerlichen Grund, sondern die Absonderung kommt daher, dass in der Gemeinde Gottes der heilige Gott selbst lebendig gegenwärtig ist durch seinen Geist. Und das bedeutet, das wissen wir schon an Israel, die Versammlung muss heilig sein, die Versammlung Gottes, damit Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Ja? Als Israel in einem bösen, gottlosen und unheiligen Zustand war, da musste die Stiftshütte außerhalb des Lagers aufgeschlagen werden, weil die Gegenwart Gottes nicht damit Gemeinschaft haben konnte. Ja? Das sind also so Dinge, die wirklich geistliche Zusammenhänge sind, wesensmäßige Zusammenhänge. Sondert euch ab, geht hinaus von ihnen, Das ist ein geistliches Gebot. Dort, wo Christus und Belial, Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge miteinander vermischt wird. Weil das kann keine Gemeinschaft miteinander haben. Ja, und nun wollen wir uns das mal anschauen, wie da so bestimmte Entwicklungen eben bei den Evangelikalen stattgefunden haben. Und jetzt möchte es nur erwähnen, ich bin immer wieder dabei, jetzt schreibe ich gerade mein Buch über charismatische Bewegung neu, das Große, und da studiere ich auch die Wurzeln in der Heiligungs- und Erweckungsbewegung, im Pietismus. Und da gab es Wurzeln für die Pfingstbewegung. Es gab einen schwärmerischen Flügel auch schon des Pietismus, da gab es übrigens auch schon ekstatische Prophetinnen und Propheten, da gab es Niederstürzen, Zittern, Wunderheilungen, Zungenreden, alles da. Geschichte der inspirierten Pietisten im 17. Jahrhundert, ja, im 18. Jahrhundert, die Kamisaden, ja, genauso falsche Propheten, kleine Kinder und Mädchen, die geweissagt haben und gepredigt haben, Offenbarungen, Niederstürzen, Zittern, die Leute sind gehüpft und haben sich gewunden wie die Schlangen. Alles war schon vor der Pfingstbewegung da, in diesem schwärmerischen Flügel der Erweckungsbewegung. Ja? Und das hatte immer auch eine Wurzel in der Mystik, in der katholischen Mystik, die leider bei vielen von Wesley, Zinzendorf, Franke, die waren alle beschäftigt mit Mystik und waren beeinflusst von katholischen Mystikern. Da hat übrigens der Johann Arndt mit seinen Büchern vom wahren Christentum einigen Einfluss gehabt. Das heißt, auch der ganze Pietismus, der sozusagen die Vorläuferbewegung war für die Allianz-Evangelikalen, der war schon nicht ganz biblisch klar. Da gab es den erwecklichen Flügel und den mystischen Flügel. Ja? Und wir Baden-Württemberger, wir haben genug Mystiker gehabt. Ne? Also Michael Hahn, Oettinger, Jung Stilling, ja, alle möglichen Leute. In Baden-Württemberg hat sich da vieles im Siegerland konzentriert, auch in dieser Hinsicht. Und das war schon ein Stück schwärmerisch und ist abgewichen vom Wort, vom nüchternen Wort Gottes. Ja? Man hat gedacht, ja, es gibt noch Neuoffenbarung. Ja? Also nicht das Wort allein, sondern das Wort plus irgendwelche Eingebungen. Ja? Da wurde auch Jakob Böhme gelesen, ein absolut unchristlicher, falscher Prophet. Lauter solche Dinge haben sich da abgespielt und das war schon eine Wurzel der Vermischung. Ja? Und es ist interessant, dass sowohl Zinzendorf als auch Spener durchaus auch ökumenische Tendenzen hatten. Der Zinzendorf ganz besonders, ja? Der hatte eine Freundschaft mit einem französischen Kardinal von Paris, ja? Eine persönliche Freundschaft und hat also da überhaupt keine klaren Grenzen gezogen. Ne? Also das sind so Dinge, die sind so Vorgeschichte, auch schon Vermischung. Ja? Und dann kam eben schon der Punkt, wo gehen wir jetzt mal in die Allianzgeschichte in Deutschland weiter rein, wo nach dem Krieg immer mehr eben auch diese Zusammenarbeit mit der Kirche sich wie ein Sauerteig ausgewirkt hat in der Gemeinschaftsbewegung und in der Allianzbewegung. Ja? Also das ist ja klar, die Gemeinschaftsbewegung ist sozusagen die stärkste Kraft in Deutschland von der Allianz. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, was vielleicht ähnlich mit Krishona und so weiter. Dass also praktisch da Einflüsse der Bibelkritik sich bemerkbar gemacht haben. Es ist also interessant, ich hatte eine enge brüderliche Beziehung zu dem Linhard Pflaum, dem landeskirchlichen Pfarrer und Leiter der Liebenzeller Mission, und das war noch ein Bibeltreuer vom alten Schlag. Und der hat mir gesagt, weißt du, Rudolf, als ich so bei den ganzen Gnadauer- und Allianztagungen war, da war mir schon früh klar, schon in den 70er, 60er Jahren, viele Leute waren gar nicht mehr bibeltreu. Die Pfarrer, die Leiter dieser Bewegungen haben zum großen Teil Karl Barths Neo-Orthodoxie unterschrieben. Das heißt, sie haben gesagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie enthält nur Gottes Wort. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie wird zu Gottes Wort, wenn wir sie hören. Ja? Und das ist Neo-Orthodoxie, das ist im Grunde liberale Theologie, ein bisschen vermischt mit konservativen Fragmenten. Und es ist eine böse Irrlehre. Ja, Karl Barth ist ein Verführer und Irrlehrer. Ja, aber diese Dinge waren auch, weil ja viele Pfarrer da waren und Theologie studieren mussten und dann eben einfach dieser Einfluss, dieser Sauerteig der liberalen Theologie reinkam, das hat den bibeltreuen Stand untergraben und das Erweckliche untergraben und hat sich wie ein lähmender Sauerteig ausgebreitet. Ja. Und das ist klar, wir waren zum Beispiel auch in der Methodistenkirche mal als junge Christen und da haben wir das live mitbekommen, ein älterer Pfarrer, der gläubig war, der noch gute Predigten halbwegs gehalten hat. Und dann war da so ein junger Pfarrer, so ein Vikar, so ein Pastor, der war direkt von der Bibelschule gekommen, vom Seminar in Reutlingen und der hat waschechte liberale Theologie gepredigt. Friedensbewegung, Ökologie, grüne Ideologie statt Evangelium. Ja? Und ich war fix und fertig als Jungbekehrter, wo ich immer die Predigten gehört habe. Ja? Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja? Was macht der da? Also das war alles schon vermischt. Und die alten Geschwister, die haben geseufzt, aber die haben nichts gesagt. Die saßen schön da und haben diese liberalen Predigten angehört. Niemand ist aufgestanden und hat gesagt, sowas über den Herrn Jesus zu sagen, das will ich hier nicht hören. Ja? Man hat geschwiegen, man hat es geduldet, der Sauerteig konnte sich ausbreiten, die ganze Jugend war verdorben, dann hat irgendein Mädchen ein uneheliches Kind gekriegt und die Jugendlichen sind alle liberal geworden, ja, und die Alten haben nur noch geseufzt, aber sie sind schön drin geblieben, man kann doch seine Mutterkirche nicht verlassen, ja, das waren so diese Dinge, ja, und da hat man dann gemerkt, ja, über die Seminare, über die Hochschulen, über die Pastorenausbildung kommt oft der Sauerteig dann auch in die Gemeinden rein. Das gilt auch für die Baptisten, für die FEG. Ja, ganz generell, ja, ist das der Punkt. Und diese Vermischung hat um sich gegriffen. Der ursprüngliche und wichtigste Faktor war ganz sicher die Bibelkritik. Und das hat sich in der Allianz immer weiter ausgebreitet. Und da möchte ich jetzt mal einfach auch ein bisschen auf die Gegenwart kommen. Ja? Einfach da ein paar Schlaglichter dazu. Ja? Das eine Schlaglicht ist Worthaus. Worthaus ist eine ganz üble Gründung von liberalen Theologen, die praktisch versuchen, gezielt junge Evangelikale zu beeinflussen und ihnen praktisch das Gift der Liberaltheologie auf eine attraktive, rhetorisch sehr fähige Art und Weise zu vermitteln. Ja? Wer sich da ein bisschen beschäftigt hat, ist der Markus Till. Das ist ein typischer Evangelikaler, der leider eben nicht ganz klar bibeltreu ist, sondern sich auch versucht, mit allem zu versöhnen und alles irgendwie noch gut und nett zu finden. Und trotzdem muss selbst er sagen, das ist schlimm, was da bei Worthaus passiert. Das sind also Predigten von liberalen, scheinkonservativen Theologieprofessoren. Interessant, der Professor Zimmer, der da hauptsächlich auch eben diese Vorträge hält, der war früher Pfingstler, ist an einer pfingstlerischen Bibelschule ausgebildet worden und ist später an die Universität gegangen und hat dort seinen Bibelglauben ausgetauscht gegen Bibelkritik. Ja, und ist jetzt einer der schärfsten Kritiker des Fundamentalismus und der Evangelikalen, der wirklich die Evangelikalen beschimpft. Ja, Siegfried Zimmer heißt der. Ja, und dann gibt es eben auch den Thorsten Dietz. Ja, von dem habe ich mir auch mal so ein Buch angeschaut, ne? Weiterglauben, das ist ein Theologieprofessor in Tabor und Tabor ist ja eigentlich eine klassische in Marburg evangelikale Hochschule mit einer schönen Vorgeschichte, scheinbar, ja, wobei da hat es schon lange der Sauerteig gewirkt, dort war auch der Tobias Feix und Tobias Künkler, die ganzen Emerging Church Leute waren in Tabor auch vorher, ja, und aus dieser Hochschule kommt der Thorsten Dietz, der eben auch da bei Worthaus mit dabei ist. Und sie sagen dann zum Beispiel solche Sachen wie, dass Jesu Tod am Kreuz sei eindeutig kein Sühnopfer für die Schuld der Menschheit gewesen. Das Grab sei voll gewesen. Das Heil sei nicht exklusiv nur in Jesus Christus zu finden. Der Tod sei keine Folge der Sünde, sondern ein Teil von Gottes Schöpfung. Der Himmel sei kein fassbarer Ort. Der Teufel ist sehr wahrscheinlich keine Person. Das ist also so, was der Markus Till so ein bisschen, der hat sich also da was weiß ich wie viele Vorträge angehört, da könnte ich mich nicht dazu überwinden, aber er hat da mal so die Substanz rausgezogen und er sagt praktisch, und die sagen natürlich ganz klar, die Bibel ist nicht Gottes Wort, die Bibel ist nicht irrtumslos. Ja? Und das ist eigentlich eben die Grundsünde, wenn wir von der Bibel als Gottes Offenbarungswort abweichen, ja, dann sind wir auf einem Boden der Lüge und des Irrtums, wo der Teufel jede Verführung hineinschleusen kann. Ja. Das ist so entscheidend für uns, dass wir mit kindlicher Einfalt festhalten, die Bibel ist Gottes Wort. Ja? Die Bibel ist Gottes Offenbarung und sie ist irrtumslos. Ich kann mich irren, ich verstehe vielleicht manches nicht, aber ich bin auch nicht berufen, der Richter über Gottes Wort zu sein, der da oben thront und sagt, das ist ein echtes Jesuswort, das ist ein falsches. Ja? Das hier ist anders und das hier ist nicht so gemeint und das ist nur irgendwie eine lyrische Anspielung und ist nicht wirklich so, wie es gesagt ist. Das ist tödliches Gift. Ja? Und dieses tödliche Gift hat in der evangelikalen Welt lange gewirkt, im Untergrund und auch schon zum Teil offen. Und Markus Till ist eben deshalb so beunruhigt, weil er sagt, die Worthausbeiträge, die werden von evangelikalen Pastoren und von evangelikalen jungen Leuten scharenweise gehört und aufgenommen. Ja? Und der Siegfried Zimmer hat selber wohl gesagt, naja, wir sind praktisch die Pastorenfortbildung von einer Freikirche, in der er auch eingeladen war, mal vor Pastoren zu sprechen. Das heißt, da passiert es, dass das Gift der Bibelkritik sich zurzeit gerade rapide ausbreitet unter Evangelikalen. Ja? Und was da eben auch ganz schlimm ist, das haben sicher manche auch schon ein bisschen mitgekriegt, so ein sogenannter Jugendkatechismus, so ein Buch, das bei SCM Brockhaus erschienen ist, also einem evangelikalen Verlag, und wo praktisch führende Jugendmitarbeiter aus dem Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden, also Baptistenbund, und aus dem Bund evangelischer, freier evangelischer Gemeinden praktisch da alle Haufen Fragen zusammengestellt haben, hauptsächlich für junge Leute gedacht. Ja, der Untertitel ist Grundfragen des christlichen Glaubens verständlich erklärt. Und das ist eine teuflische Mischung mit lauter Bibelkritik drin. Ja? Also die Bibel ist gar nicht Gottes Wort, ja? Und auch Gott, ja? Also wie Gott also praktisch definiert wird von einem führenden Mitarbeiter der Baptistenjugend, da heißt es, nach diesen Definitionen geht es beim Nachdenken über Gott also um zweierlei. Zum einen um die Erkenntnis bzw. den Glauben, dass es die natürliche Sinneserfahrung übersteigende Wirklichkeit gibt, die wir Gott nennen. Und zum anderen darum, dass diese transzendente Wirklichkeit es wert ist, geehrt und angebetet zu werden. So steht das Wort Gott in einem übertragenen Sinn generell für alles, was den Menschen letzte Lebensorientierung in ihrem Leben Sinn gibt. Übrigens interessant, als Literatur empfiehlt dieser Mann Dorothee Sölle, Gottdenken, Einführung in die Theologie, also eine völlig abgefallene, radikal gottfeindliche, liberale Theologin. Ja? Also das ist eine ganz üble Mischung von liberaler Theologie und Verführung. Da heißt es dann auch, das bedeutet nicht, dass Gott sich nicht auch auf andere Weise offenbaren kann, offenbart hat und auch heute noch offenbart in der Schöpfung, in der Geschichte, durch sein Wort, in anderen Religionen. Also Gott kann sich auch in anderen Religionen offenbaren, zum Beispiel im Islam. Ja? Also bloß mal so ein paar kleine Dinge. Dann hier wird die Sühnopferlehre angegriffen. Und das ist ja der Kern des Evangeliums. Also da geht es wirklich um ganz ernste Dinge. Ja? Diese liberalen Jugendmitarbeiter sagen, Gott vergibt, weil Gott ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten oder Blutvergießen milde gestimmt werden müsste. In welchem Sinne kann Jesu Tod nun als Opfer verstanden werden? Offenbar ja nicht als ein quasi automatisch wirksames Ritual, das Gott gnädig stimmt. Das heißt aber auch, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Ja, also damit wird das biblische Evangelium einfach ausradiert. Ja? Und das ist eine teuflische, böse Irrlehre, die letztlich den Menschen, die sowas glauben, das Heil raubt. Ja? Wer dann das Sühnopfer des Herrn Jesus nicht glaubt, der hat auch keine Rettung, der hat auch keine Vergebung durch das Sühnopfer. Ja? Also diese Leute verbreiten tödliches Gift. Und es wird aber umworben bei den Evangelikalen. Und es sind Evangelikale, die dieses Giftbuch rausgebracht haben. Und es wird tausendfach jungen Menschen angeboten, deren Glauben es zerstört, wenn es nicht wirklich kritisch gelesen wird. Ja? Und dass so etwas passieren kann, von führenden Mitarbeitern, von führenden Mitgliedern der Evangelischen Allianz, also der Baptistenbund und die FEGs sind ja nicht irgendwer, sondern das sind große Freikirchen, die eine tragende Rolle in der Evangelischen Allianz in Deutschland spielen. Ja? Das müsste eigentlich ein Alarmzeichen sein. Aber es gibt nur wenige, die da Alarm schlagen, und viele finden das ganz gut, dass hier mal was kritisch hinterfragt wird. Ja? Aber in Wirklichkeit lehren diese Leute Abfall von dem lebendigen Gott. Versteht ihr? Da geht es nicht um irgendwelche Erkenntnisfragen. Wenn man die Bibel nicht als Offenbarungswort und höchste Wahrheit verteidigt und wenn man Christus nicht als den Herrn und das Sühnopfer für unsere Sünden lehrt, dann lehrt man überhaupt kein Christentum. Dann lehrt man eine falsche, betrügerische Religion, die die Leute in die Hölle schickt, anstatt sie in den Himmel zu bringen. Ja? Und das ist eine äußerst ernste Sache. Aber das wird innerhalb der Evangelikalen geduldet, gefördert, verbreitet. Und es gibt ganz wenige, die da aufschreien, die da sagen, das geht gar nicht. Ja? Und die wenigen sind zum Teil auch noch nicht ganz klar. Ja? Also da sehen wir schon mal, da sind Dinge passiert. Es wird im Grund, die dürften sich eigentlich gar nicht mehr Evangelikale nennen. Das ist ein Etikettenschwindel. Ja? Weil mit dem Evangelium hat das, was sie in ihrer Mitte verbreiten, immer weniger zu tun. Ja? Es gibt noch diesen Flügel der konservativen Evangelikalen. Ja? Das ist zum Beispiel in Deutschland Parzani, ja? Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Aber ihr Lieben, die sind auch nicht wirklich bibeltreu. Ja? Parzani zum Beispiel ist Ökumeniker, ja, der hat ja dieses Ding mitgeschrieben, einen Beitrag geschrieben in diesem Buch an den Papst, ja, wo die Leute alle möglichen Bitten an den Papst gerichtet haben. Ja. Und andere, zum Beispiel Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, ja, das sind einige, die sagen, ja, Gott schuf eigentlich sicherlich durch Evolution, ja, also die Sechstageschöpfung, nö, also das können wir jetzt auch nicht vertreten. Ja. Die sind zwar konservativ in mancher Hinsicht, aber tut mir leid, wenn ich die Sechstageschöpfung verwerfe, dann bin ich auch nicht mehr bibeltreu. Ja. Und das ist ganz klar, wenn ich sage, Adam war keine historische Figur, das ist auch, was diese Verführer lehren, dann bedeutet es auch, der Sündenfall ist nur ein Mythos, die Sünde ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, und dann ist eigentlich, was hat es mit Christentum noch zu tun? Ja. Also hier wird, und zwar unter schöner, immer noch christlicher Fassade und evangelikal verpackt, mit dem Gütesiegel auch noch evangelikal versehen, wird Abfall vom Glauben gelehrt und eine falsche Religion, die niemand rettet. Ja? Also das ist zum Beispiel schon eine der ganz, ganz entscheidend üblen Dinge. Die Vermischung hat auch noch andere Dimensionen. Da geht es auch dann eben über die Ökumene und die ökumenische Bewegung. Und da kann ich nur zwei kurze Schlaglichter eben nennen. Das ist ja, denke ich, allen bekannt. Auf der einen Seite hat also gerade der Professor Dr., weiß nicht wie viele Doktoren, Thomas Schirmacher, der inzwischen führend in der Weltallianz tätig ist, der hat also eine steile Karriere hinter sich, der hat also zum Beispiel ganz klar gesagt, dass die geistlichen Gemeinsamkeiten zwischen dem ökumenischen Weltrat der Kirchen und der Weltallianz immer größer werden und dass man sich ja einig sei, dass man sich auch sozialpolitisch engagieren müsse. Also das soziale Evangelium ist inzwischen auch bei der Weltallianz akzeptiert und dass da immer mehr Gemeinsamkeiten seien und dass man eben in Dialog tritt. Übrigens ist die Evangelische Allianz offiziell mit Beobachterstatus bei der ACK, bei der ökumenischen Organisation in Deutschland, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, mit dabei. Ja, wir werden das ja nachher noch mal sehen. Andere sind noch direkter verschränkt und mit dabei. Also auf der einen Seite, man nähert sich an die liberale ökumenische Bewegung an und kommt auch immer mehr an diesen Punkt, ja, dass man sich sozialpolitisch engagieren muss, dass man für gesellschaftliche Veränderungen ist, dass man die UNO-Ziele mit unterstützt, die Millenniumsziele, Armut zu bekämpfen. Ja. Das ist ja alles nicht biblisches Evangelium. Ne? Das war also, in Berlin hat die Lausanner Bewegung noch gesagt, die einzige Auftrag der Gemeinde Jesu Christi ist die Verbreitung des Evangeliums. In Lausanne 1974 haben sie dann gesagt, es gibt zwei Aufträge für die christliche Kirche. Das eine ist die soziale Veränderung und das andere ist das Evangelium. Ja? Also da hat man schon die Tür aufgemacht zu einer Irrlehre, zum sozialen Evangelium, des Ökumenischen Weltrats. Und dann in Manila hat man das nochmal verstärkt und hat gesagt, wir dürfen gar nicht das Evangelium verkündigen, wenn wir nicht gleichzeitig uns für die Armen und für die Gesellschaftstransformation engagieren. Ja? Merkt ihr das? Der Sauerteig. Ja? Es geht immer mehr in Richtung soziales Evangelium. Und das echte Evangelium wird immer mehr reduziert in seiner Bedeutung. Ja? Und dann eben die direkte Kontakte mit der römischen Kirche. Das ist ja schon eine Weile her, aber als eben der Papst Franziskus so angetreten war, da hat also gerade dieser Professor Schirmacher in seiner Funktion als Allianz, Weltallianzvertreter immer wieder persönliche Audienzen gehabt. Und die Evangelikalen haben eine größere Dynamik, sich der Kirche, der römischen Kirche anzunähern, als der Ökumenische Weltrat der Kirche. Ja? Die sind näher dran und das sind natürlich auch von der römischen Kirche dann ermutigende Signale gekommen. Man freut sich natürlich, dass die Evangelikalen hier ihre ganzen Vorbehalte gegen Rom begraben haben und sagen, wir können nur gemeinsam eine große weltverändernde Kraft sein. Wir sollen doch gar keine weltverändernde Kraft sein. Ja? Da sagen wir, ja, diese 1,2 Milliarden katholischen Christen, das ist doch ein Gewicht. Ja, da haben wir viel mehr Gewicht, wenn wir uns mit denen zusammentun. Aber das ist ja genau der Punkt, wenn die echte Gemeinde sich mit Irrströmungen und falschen Lehren zusammentut, dann verliert sie ihre Kraft. Dann nicht, dass sie sie multipliziert, sondern sie verliert sie. Ja? Und das ist dieser Betrug der Ökumene. Je größer wir werden, je mehr wir sind, desto besser. Ja? Und in der Evangelischen Allianz in Amerika zum Beispiel gibt es Verhandlungen mit den Mormonen, sie aufzunehmen in die Allianz. Ja, ist unfassbar. Die Neue Apostolische Kirche hat, glaube ich, in irgendeiner Landesallianz auch schon Verhandlungen geführt, aufgenommen zu werden. Man nimmt also Sekten und Irrlehren auf, damit man angeblich stärker ist. Gemeinsam sind wir stärker. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es dann eben solche Verführungen, zum Beispiel der Johannes Hartl, dieser katholische Theologe und Charismatiker, der wird ja immer wieder eingeladen, im Spring Festival war er zum Beispiel als Referent. Und da sagt er dann zum Beispiel, er fühle sich auf dem Festival zwischen den vielen landes- und freikirchlichen Protestanten zu Hause und verstehe nicht, warum das Wort evangelikal für viele Christen eine negative Bedeutung habe. Zitat, ich bin ja auch ein Evangelikaler, das dürft ihr nur keinem sagen, scherzte er. Ja, also klar. Wenn man sich vermischt, dann wird irgendwann dieser Begriff evangelikal völlig inhaltsleer. Ja, dann kann also auch ein Katholik namens Johannes Hartl sagen, ich bin auch Evangelikaner. Ja, das ist diese Vermischung. Weitere Meldung. Mit ungewöhnlichen Vorschlägen zum Ausbau der Ökumene hat sich der frühere Präsident des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Baptisten und Brüdergemeinden Siegfried Grossmann zu Wort gemeldet. Bei einem theologischen Arbeitstag der Evangelischen Freikirchlichen Akademie und so weiter plädierte er für eine geistliche Ökumene. Und dann sagt er, bei den großen ethischen und politischen Fragen könne er sich durchaus den Papst als Sprecher der Christenheit vorstellen. Ja? So läuft es. Ja? Oder da zum Beispiel Stabübergabe als Zeichen, Handlung der Einheit. Die Evangelische Allianz in Deutschland und die ACK, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, rücken mit ihren beiden Gebetswochen im Januar näher zusammen. Und dann haben sie praktisch da irgend so einen Stab übergeben, Staffelübergabe von irgendeinem komischen Kunstwerk, um zu demonstrieren, dass sie praktisch miteinander verbunden sind. Allianz und Ökumene. Ja? Das sind einfach so kleine Schlaglichter. Jetzt nochmal, wer ist eigentlich Mitglied in der ACK? Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden in Deutschland, der Baptistenbund. Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland, also das sind die beide zusammen dieses liberale Jugendverführungsbuch verantworten. Ja. Die Heilsarmee, die Evangelisch-Methodistische Kirche und der Mülheimer Verband, dessen Präsident Eckhard Vetter ja auch der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Deutschland ist. Ja. Also das heißt, die ganze Zahl von tragenden Allianzmitgliedern sind auch im ACK, in der Ökumene, schon offiziell drin. Ja. Gastmitglieder ist vielleicht auch ganz interessant. Ja. Bund Freikirche der Pfingstgemeinden ist Gastmitglied bei der ACK. Die Freikirche der Siebenden Tags Adventisten, die Kirche des Nazareners, die Neuapostolische Kirche. Ja. Also ganz interessant, wer sich da so tummelt und wer da praktisch sagt, wir wollen eins sein mit der katholischen Kirche, und wohlgemerkt, in der ACK in Deutschland ist die katholische Kirche mit dabei als tragendes Mitglied. Ja. Das ist also die ökumenische Vermischung, die immer mehr weitergeht und die immer weniger Leute widersprechen da. Zum Beispiel eben, wie gesagt, Parzani und dieses Netzwerk Bibel und Bekenntnis wüsste nicht, dass die jetzt gegen die Ökumene protestiert hätten. Ja. Die sind da ganz wachsweich und eher dafür. Ja. Ja. Dann die charismatische Durchsäuerung der Allianz. Das war ja auch ein Klassiker. Ja, die Berliner Erklärung war eigentlich der einzige Fall, wo die Allianz einmal klar sich abgegrenzt hat. Und das auch nur, weil damals die pietistische Gemeinschaftsbewegung 1907 kurz davor war, wirklich in Scharen auseinanderzubrechen und der Pfingstbewegung anheimzufallen. Und da haben sich führende Brüder aus dieser Gemeinschaftsbewegung und Allianzbewegung ermannt und haben mal ein klares Wort gesprochen und eine klare Abgrenzung vollzogen gegen die Pfingstbewegung. Und das hat Jahrzehnte diesen Sauerteig draußen gehalten. Ja? Und dann, aber es ist klar, wenn man gleichzeitig den bibelkritischen Sauerteig, den allversöhnerischen Sauerteig und alle möglichen anderen drin lässt, dann hat man nicht mehr die Kraft, irgendwann diese Abgrenzung gegen den falschprophetischen Sauerteig aufrechtzuerhalten. Und irgendwann wurde eben da Verhandlungen geführt zwischen der Pfingstbewegung und dem Vorstand der Allianz. Und ich denke, es war 1996, dass da also mit einer offiziellen Erklärung die Berliner Erklärung außer Kraft gesetzt wurde und die Allianz also offiziell auch die Pfingstler eingeladen hat, bei sich aufgenommen zu werden. Ja? Und was eben interessant ist, einige Zeit darauf wurde also der Erzcharismatiker und Verführer Peter Wenz, der also auch der extremen Wort des Glaubensströmung innerhalb der Charismatik nochmal besonders extrem ist, wurde in den Hauptvorstand der Evangelischen Allianz gewählt. Genauso wie ein Vertreter von Jugend einer Mission und auch noch andere Charismatiker. Ja? Und seit einigen Jahren ist in Deutschland mit dem Eckhard Vetter ein bekennender Pfingstler, eben aus dem Mülheimer Verband, erster Vorsitzender der Allianz. Also erst hat man sie reingelassen, dann haben sie den Hauptvorstand immer mehr eingenommen und jetzt ist sogar der Vorsitzende der Allianz ein Pfingstler. Ich meine mal, in der Schweizerischen Allianz war das auch schon der Fall, dass ein Pfingstpräsident sozusagen auch Präsident der Allianz war. Ne? Also wenn man die Absonderung aufgibt, dann kommt natürlich der Sauerteig erst so richtig zur Entfaltung. Ja? Und das ist eben auch so etwas, dass ich habe das einmal gehört von irgendeinem, der so erzählt hat, ja, bei uns in der Gemeinde da im Schwarzwald, da haben sie mal für eine krebskranke Frau gebetet und die haben da versucht, einen Dämon der Krankheit aus ihr auszutreiben und da ist es dann nicht gelungen, da war alles Chaos. Und ich sage, was bist denn du in einer komischen, extremen Gemeinde? Ja, nö, das ist Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Da habe ich gedacht, oh, ja, das ist die Vermischung. Man lässt es so ein bisschen rein, macht so ein bisschen die Tür auf und irgendwann kommt dieser Geist rein und dann wird, manche Baptistengemeinden, die sind überhaupt nicht zu unterscheiden von freien charismatischen Gemeinden. Ja? Die sind charismatisch im Prinzip, ja? Weil man den Sauerteig eingeladen hat. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn er sich eben auch ausbreitet. Ja? Dann die Anpassung an den Welt- und Zeitgeist. Ja? Da möchte ich einfach nur erwähnen, auf der einen Seite die Frauenfrage. Ja, es ist ja interessant, der Geist Gottes hat eigentlich da eine ganz klare Grenze gezogen in 1. Timotheus 2, wo es heißt, Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht oder Autorität ausübt, sondern sie soll sich still verhalten. Ja? Und es war jahrhundertelang klar, dass das bedeutet, dass Frauen nicht leiten und nicht lehren sollen in der Gemeinde Jesu Christi. Ja. Interessanterweise hat es gerade auch die Heiligungs- und Erweckungsbewegung, die falsche Heiligungsbewegung, aufgelöst und hat Frauen als Predigerinnen bestätigt, später die Pfingstbewegung genauso. Aber inzwischen ist es ja so, dass die Frauenordination auch in der Evangelischen Allianz fast überall angenommen ist, ja, und angekommen ist, sodass es Ältestinnen gibt und Predigerinnen und Pastorinnen, ja, wie in der Kirche auch. Endlich ist die Emanzipation da. Ja, aber was ist es? Es bedeutet, dass man klare biblische Lehre, die göttlichen Gemeindeordnungen opfert, um dem Zeitgeist und dem Feminismus sich anzupassen. Ja? Und das bringt Verderbnis in die Gemeinden. Das bringt das, dass der Herr letztlich ein Gericht auch über solche Gemeinden bringen muss, die sein Wort einfach missachten und mit Füßen treten. Und die nächste Stufe ist ganz klar, die ist schon am Kommen, dass nämlich die Anerkennung von praktizierter Homosexualität in christlichen Gemeinden gefördert wird. Man hat in Deutschland es eben mitgekriegt, dieser Präses-Diener, der eben da auch eine Zeit lang eine führende Rolle gespielt hat, auch in der Allianz mit, der hat das aktiv vertreten. Und es gibt einen ganzen Flügel von Allianzleuten, die sagen, wir müssen hier endlich einen Durchbruch schaffen, dass also auch praktizierende Homosexuelle als Mitarbeiter in Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften anerkannt werden. Und da wird jetzt die nächste Barriere gesprengt und man versucht, sich dem Welt- und Zeitgeist und den abgefallenen Kirchen anzupassen. Ja? Und so wird es weitergehen. Irgendwann mal wird unter dem großen Jubel der Delegierten ein praktizierender Homosexueller zum ersten Vorsitzenden der Allianz gewählt werden. Also das vermute ich ganz stark, dass wir das auch noch irgendwie erleben. Vielleicht, hoffentlich ist die Gemeinde vorher entrückt. Aber es ist so, dass diese Dinge haben ihre Gesetzmäßigkeit. Es geht vom einen zum anderen weiter. Ja? Und es gibt eben Leute, und das habe ich auch mal gelesen, der Jürgen Mette ist so jemand, der ganz aktiv sagt, da gibt es so ein Buch, die Evangelikalen, der ganz aktiv sagt, wir müssen die Vermischung noch verstärken und müssen endlich die Verkrustung dieser konservativen Evangelikalen aufbrechen. Und das ist der Trend. Ich lese mal nur, was der Jürgen Mette so geschrieben hat. Dieses Buch ist ein Versuch der Verständigung zwischen Protestanten und Katholiken, Lutheranen und Baptisten, Hochkirchlichen und Pietisten, Modernern und Romantikern, Träumern und Pessimisten, Pragmatikern und Idealisten, Skeptikern und Enthusiasten, Ökumenikern und Separatisten, Charismatikern und Rationalisten, Chancenspähern und Endzeitpropheten. Oder um es mit dem neumodischen Begriffspaar auf den Punkt zu bringen, ein Versuch, die Exklusion zu überwinden und eine fröhlich werbende Inklusion der Jesusleute zu wecken. Das klingt doch nett, oder? Inklusion, das ist ja ganz modern. Ja? Diversität. Aber das bedeutet genau das, der Sauerteig muss noch mehr unter das Mehl gemischt werden und wir müssen dazu praktisch fröhlich und guten Gewissens Ja sagen, dass wir alle praktisch als Jesusleute beachten, auch wenn das ein ganz falscher Jesus ist, der da verehrt wird. Hauptsache, das Etikett Jesus stimmt. Ja? Und da wird aus der Johannes Hartl wird zum Beispiel gelobt und die Mehrkonferenz. Und da sagt er, diese Bewegung bricht das Lagerdenken auf. Das allein ist schon aufregend gut. Ja? Er will also genau die konservativen Evangelikalen und Bibeltreuen verführen, ihre Abgrenzung von falscher Lehre aufzugeben, sodass man ganz fröhlich, tolerant, einfach miteinander Gemeinschaft hat, egal ob bibelkritisch oder nicht bibelkritisch. Ja, also er sagt praktisch, die historisch-kritische Methode, ein Bibeltext wird aus seinem historischen Kontext heraus gelesen und verstanden, ein durchaus nützliches Hilfsmittel zur Auslegung der Bibel. Ja, also das ist zu befürworten, wieso braucht man da Angst davor haben. Ja. Und da wird dann auch geredet, die Scharfrichter der reinen Lehre, denen müsste man widerstehen, lieblose, gnadenlose Frömmigkeit, die Leute schädigt. Ja? Also da wird zum Teil knallhart polemisiert gegen die Fundamentalisten, gegen die Bibeltreuen. Ja? Und das ist so eine Sache, auch der Diener selber hat ja da Bücher geschrieben, da wird gerade aggressiv Werbung dafür gemacht, dass sozusagen die ganze Allianz umgedreht wird und dem liberalen Flügel folgt. Und das wird auch passieren, das ist ganz klar. Entweder die Leute, die noch es ernst meinen, sondern sich ab, oder sie werden in diesem Strom einfach mitgerissen. Und irgendwann haben sie wahrscheinlich keine Kraft mehr zu widerstehen. Ja? Also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, dann müssen wir einfach sehen, wenn wir nicht um den Glauben kämpfen, der uns überliefert worden ist, wenn wir falsche Toleranz üben, wenn wir alles laufen lassen und der Vermischung Raum geben, dann versündigen wir uns an dem Herrn und werden letztlich auch als Bibeltreue untergehen und in diese große Bewegung assimiliert werden. Und diese Bewegung ist unterwegs nach Babylon. Das muss uns klar sein. Ja? Die Allianz schließt sich immer mehr der ökumenischen Bewegung und der römischen Kirche an. Und letztlich wird sich dieses alles mit anderen Religionen zusammen zu einer großen Welteinheitsreligion verschmelzen. Da sind wir auf dem ganz direkten Weg hin. Ja? Und führende Evangelikale haben schon lange den Dialog mit dem Islam praktiziert, ja? Und aber auch mit dem Judentum, Dialog statt Mission und dann eben auch weitergehend auch die anderen Religionen. Man nimmt alles zusammen, alle Wege führen zu Gott. Wir sind ganz tolerant und groß und der Weltfriede und die Verständigung und die Versöhnung. Und dann schafft man diese Welteinheitskirche, die letztlich auch dem antichristlichen Weltherrscher eine religiöse Basis bieten wird. Ja? Und dahin sind die Evangelikalen mit Schnellzugtempo unterwegs. Ja? Aber die Bibel sagt, geht aus von ihnen, sagt es nochmal in Offenbarung 18. Ja? Wenn wir das vielleicht mal lesen wollen. Ja? Und das heißt, dass wir so schnell wie möglich diesen verderblichen Zug verlassen müssen. Offenbarung 18, 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Also das heißt, dieser Ruf geht hinaus von ihnen, sollte wirklich jedem, der selber sich als bibeltreuer Christ versteht, ganz ernst aufs Herz gelegt werden. Ja? Und das ist eben auch der Punkt, wenn wir den 2. Timotheusbrief uns ansehen, ja, da wird ja im 3. Kapitel diese vermischte Namenschristenheit genannt. Sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und ihr Lieben, die Mehrzahl der Evangelikalen sind heute solche Leute. Da bin ich überzeugt davon. Die sind nicht wirklich wiedergeboren. Ja? Die verehren letztlich schon einen falschen Jesus und folgen nicht mehr der Bibel. Und es gibt noch Wiedergeborene, Kinder Gottes, die das alles nicht durchschauen, die ein Stück benebelt sind, aber denen sagt die Bibel, von solchen wende dich ab. Und dann eben im 2. Timotheus 4 kommt diese ganz wichtige Aussage, die heute auch ganz groß wirklich aktuell ist, ab Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also hier geht es darum, dass wir wirklich am Wort Gottes bleiben und dieses Wort verteidigen und verkündigen sollen, egal was für Zeitströmungen uns entgegenstehen und uns angreifen wollen. Dass wir, wenn wir von diesem Wort weichen, wenn wir dieses Wort relativieren und zulassen, dass es letztlich auch seiner Kraft beraubt wird, dann haben wir im Grunde schon verloren. Ja? Dann sind wir auf dem absteigenden Ast und können nicht mehr vom Herrn anerkannt werden als Zeugen seiner Wahrheit und seiner Person. Das ist eine ganz ernste Sache. Deswegen werden hier auch so ernste Formulierungen verwendet, die uns in die Verantwortung vor dem heiligen Gott stellen. In dieser Frage verkündige das Wort. Und dazu gehört eben auch Judas, Vers 3, dieser Auftrag, den eben die Evangelikalen von vornherein ein Stück vernachlässigt und missachtet haben. Und das hat großen Schaden angerichtet. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Das gehört also zu den Grundsätzen des Evangelikalismus. Wir wollen nicht kämpfen, wir wollen nicht streiten, wir wollen immer ganz lieb sein und tolerant sein und jeden annehmen, so wie er ist, auch wenn er böse Dinge, Abfall vom Glauben vertritt. ja, ob man jetzt das Sühnopfer so sieht oder anders sieht, man kann doch drüber reden. Jeder soll seiner eigenen Überzeugung gewiss sein. Ja? Wenn ich so eingestellt bin gegenüber Feinden Gottes, gegenüber einem zerstörerischen falschen Evangelium, dann bin ich völlig falsch dran. Die Bibel sagt, kämpfe, und zwar vom Grundtext her, kämpfe entschieden. Kämpfe mit deiner ganzen Kraft für den Glauben, für das Glaubensgut, das uns ein für alle Mal überliefert wurde, nämlich hier in der Bibel. Ja? Ihr kennt wahrscheinlich alle diese verführerischen Parolen unter den Evangelikalen. Ich glaube doch nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Das klingt schön, oder? Das klingt irgendwie gut. Aber an welchen Jesus willst du denn glauben, unabhängig von seinem Wort? Wo hat sich der Herr denn geoffenbart? In seinem Wort. Ja? Also die Leute, die das trennen wollen, das sind Demagogen, Volksverführer. Die sagen, nein, ich bin doch nicht bibelgläubig, ich bin Jesusgläubig. Ja? Die sagen im Grund, ich glaube an einen anderen Jesus als an den der Bibel. Ja? Die machen sich ihren eigenen Jesus. Ja? Denn wenn sie wirklich an den Herrn Jesus Christus glauben, dann glauben sie auch, dass er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Sonst hätte unser Glaube überhaupt keine Grundlage. Und das ist auch das Ziel des Teufels, uns die Grundlage für den Glauben, das Wort Gottes wegzunehmen, mit frommsten Tricks und frommsten Strategien, weil er weiß, damit wäre die Gemeinde im Grund am Ende. Ja? Damit wäre sie ruiniert, wenn sie sich vom Wort des Herrn Jesus abbringen lässt. Und deswegen ist es heute so wichtig, es ist mir ein großes Anliegen, sagt Judas schon im ersten Jahrhundert, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, ja, dass ihr für den Glauben entschieden kämpft, der euch ein für alle Mal überliefert worden ist. Und das ist ganz neu für uns auch wichtig, ja, dass wir wirklich eine kämpferische, klare Haltung einnehmen, dort wo der Feind Gottes das Wort Gottes verfälscht, einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium in die Gemeinde einschmuggelt, wo Sauerteig sich ausbreiten will, da müssen wir entschieden kämpfen und da müssen wir uns auch absondern. Und das bedeutet vielleicht auch schmerzhafte Konsequenzen ziehen, eine Gemeinde verlassen, die vielleicht lange Jahre Heimat war, die vielleicht früher noch bibeltreu war. Und da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viel zig oder hunderte ich da schon Zeugnisse kennengelernt habe von Christen, die gesagt haben, ich kann nicht mehr in meine Gemeinde gehen. Ja, früher war das noch anders, aber ich höre hier keine biblische Predigt mehr, es ist alles drunter und drüber, es wird Hurerei geduldet, Irrlehren werden reingebracht. Ich muss raus. Ja? Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man dann auch rausgeht. Wenn wirklich die Substanz, die Grundlagen nicht mehr da sind, wenn wirklich Irrlehre eingebrochen ist und sich auch nicht mehr rausbringen lässt, dann müssen wir um des Herrn willen eine Gemeinde verlassen. Und dann müssen wir auch den Mut haben, neuen Anfang zu machen, neue Gemeinden zu gründen. Ich möchte da nochmal aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel diese Worte lesen, die auch letztlich für die Endzeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich lese vielleicht schon mal ab Vers 16, 2. Timotheus 2. Um den Zusammenhang deutlich zu machen. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Also die neue evangelikale Toleranz sagt, was ist Wahrheit? Was heißt es schon? Ja, wenn da jemand der Meinung ist, die Auferstehung sei ein bisschen anders zu verstehen, ist doch nicht so schlimm, wir können uns doch einig sein, wir sind doch lieb zueinander, ist doch alles gut, oder? Aber der Apostel Paulus ist da erschreckend intolerant. Er sagt, die stürzen den Glauben etlicher um, die sind von der Wahrheit abgewichen. Also dann gibt es sowas wie eine verbindliche biblische Wahrheit, ja? Immer noch. Ja, und dann sagt er, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus, und ich denke, das ist ein Bild für die Christenheit, gerade in der Endzeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Im Grund ist da eine Aufforderung enthalten. Trenne dich, reinige dich weg von Irrlehrern und solchen, die Böses tun und Böses lehren. Und dann schließ dich zusammen mit solchen, die den Herrn auch in der Endzeit noch mit reinem Herzen anrufen. Ja? Und genau das ist heute wichtig, dass wir bereit sind, unter Umständen Verbindungen zu kappen, wo man merkt, in dieser Gemeinde ist der Sauerteig so drin, ich kann ihn nicht rausbringen. Das sollte man schon versuchen, man sollte reden, man sollte sich bemühen, aber wenn das nicht geht, muss man Konsequenzen ziehen. Ja? Aber das ist natürlich nicht das Einzige, sondern es muss auch das Bestreben und das Gebet sein, Herr, bring mich mit anderen gottesfürchtigen Gläubigen zusammen, die dir dienen wollen in der letzten Zeit. Und ihr Lieben, die gibt es. Es ist schwierig manchmal, in manchen Gegenden ist es schwierig. Ja? Aber der Herr hat immer noch seine 7000. Und wenn du wie Elia meinst, ich bin allein übrig geblieben, dann stimmt es einfach nicht. Ja? Aber man muss beten, man muss suchen und man braucht auch wirklich eine geistliche Gesinnung, um dann zu einem Neuaufbau, vielleicht auch eine Formierung von neuen bibeltreuen Gemeinden wirklich auch möglich zu machen. Da sind wir schon bei meinem morgigen Thema. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausweiten, aber das ist natürlich die Alternative. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne euch zu wenig, aber es gibt heute erschreckend viele Christen, die im Grund gemeindelos durch die Gegend treiben. Ja? Die natürlich im Internet mal dieses, mal jenes an Vorträgen hören, auch mal vielleicht irgendwo einen Besuch machen bei einer Gemeinde, die aber nicht verbindlich in irgendeiner biblischen Gemeinde sind. Und das ist tragisch. Das sollte nicht so sein. Der Herr will, dass wir wirklich auch Gemeinde bauen. Ja? Die Gemeinde Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. Ja? Und Gott will, dass solche Zeugnisse für seine Wahrheit, für den Herrn Jesus, auch noch an möglichst vielen Orten sind. Wobei das auch klar ist, das kann man nicht mehr in seinem Heimatdorf erwarten. Ja? Also wir fahren seit 25 Jahren 30 Kilometer hin und wieder zurück, sonntags, mittwochs, zu allen anderen Terminen, weil wir eine bibeltreue Gemeinde gefunden haben und weil wir in unserer unmittelbaren Nähe keine gefunden haben. Ja? Das ist ein Opfer. Manche Leute, in unsere Gemeinde geht eine Schwester, die fährt 70 Kilometer und ist aber treu in jeder Bibelstunde mit dabei. Und sonntags. Ja. Ein Bruder, der fährt 60 Kilometer. Ja. Weil er einfach sagt, mir ist es so wichtig, eine Gemeinde zu haben, die wirklich dem Wort treu ist und diese Gemeinschaft, das ist mir es wert. Ja. Nur mal um zu sagen, das heißt schon, dass man auch da nicht ganz optimale Umstände auf sich nehmen muss, damit man auch so eine Gemeinde besuchen kann. Aber es ist wichtig, dass wir auch die gegenseitige Ermahnung und Ermunterung haben. Ja, wir haben das in meinem letzten Vortrag kurz gehört, darum ermahnt einander, ermuntert einander und baut einander auf, wie er es auch tut. Ja? Und diese Sache geht nicht ohne Verbindlichkeit der Gemeindezugehörigkeit. Ja? Deswegen jammern über die Zustände des Evangelikalismus ist jetzt an und für sich auch nicht die Alternative. Ich muss das nüchtern feststellen, wie es aussieht. Ich muss auch vielleicht Freunden, Mitgeschwistern deutlich sagen, schau her, du musst dir mal Gedanken machen, du musst dir mal überlegen, wie willst du eigentlich dem Herrn Jesus begegnen, wenn er dir vor seinem Richterstuhl begegnet und sagt, wie hast du Zeugnis von mir gegeben? Wo hast du mir gedient? Wo warst du gemeindlich? Ja, da müssen wir mal Rechenschaft vor dem Herrn abgeben drüber. Das ist hoffentlich allen klar. Ja? Und deswegen da einen klaren Schnitt zu machen und dem Gewissen zu folgen, das vielleicht schon lange sagt, du müsstest eigentlich raus. Ja? Das ist auch Konjunktiv. Man müsste eigentlich, man sollte eigentlich, sagt der Schwabe. Ja? Aber man macht es halt nicht. Ja? Aber da muss man wirklich drum beten, nicht, dass man das leichtfertig macht, aber es sind in der heutigen Zeit klare Schritte, klare Schnitte notwendig. Wenn wir dem Herrn Jesus treu bleiben können, können wir manchmal nicht unserer Gemeinde oder Freikirche treu bleiben. Ja? Und was den Vorrang hat, das sollte eigentlich klar sein. Ja? Und wie gesagt, dann kommt dieser Schritt des Neuaufbaus, aber das will ich dann das nächste Mal eben morgen mit dem Vortrag noch behandeln. Aber wichtig ist einfach, dass wir das lernen, ja, auf der einen Seite, wir sollten uns reinigen von den Gefäßen zur Unehre und auf der anderen Seite, wir sollten dem Herrn dienen, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. In diesem Sinn wünsche ich uns, dass wir die nötigen Konsequenzen ziehen aus den Entwicklungen in der Christenheit und auch in der Welt und dass wir auch solche finden, die wirklich den Herrn aus reinem Herzen anrufen, mit denen wir zusammen auch in der Endzeit das Zeugnis des Evangeliums noch verkündigen können und auch den Herrn anbeten können, dem Herrn dienen können in der Auferbauung der Heiligen. Diese Aufgaben sind auch heute noch möglich. Es ist schwer geworden, aber es ist nicht unmöglich. Da möchte ich Mut dazu machen. Amen. Ja, dann wollen wir noch beten, wollen wir dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du uns in deinem Wort wirklich auch die Maßstäbe gibst, um die Zeitentwicklungen zu beurteilen. Und das gilt nicht nur für die Welt, für die Endzeit, für diese antichristlichen Entwicklungen in der Welt, sondern es gilt auch für die Beurteilung der Entwicklungen in der Gemeinde, in der Christenheit. Und du selber hast es vorausgesagt, dass es einmal eine große Christenheit geben wird, die gar nicht in einer lebendigen Beziehung zu dir steht, die im Grund in der Finsternis ist und nur meint, sie hätte das Licht. Und dass es nur wenige sind, die immer wieder in wirklicher, lebendiger Gemeinschaft mit dir gestanden haben und treu zu dir stehen. Und dass in der Endzeit der Abfall vom Glauben immer größere Maße annimmt. Auch das hast du vorausgesagt, auch das hast du ganz klar gezeigt in deinem Wort. Und wir sehen mit Traurigkeit diese Entwicklungen unter den Evangelikalen, ja, zu denen wir vielleicht uns früher selber gezählt haben, zu denen wir noch Freunde und Bekannte haben und Beziehungen haben und wo wir sehen, dass sie immer mehr abdriften, immer mehr von deinem Wort und von dir selber weggehen bis hin zu dieser furchtbaren Bewegung, die dein Sühnopfer leugnet. Ach Herr, und schenk doch uns wirklich auch ein Wachsein, einen Eifer für den Glauben zu kämpfen, der uns überliefert ist, dass wir entschieden sind und uns auch klar machen, wo wir uns nach deinem Wort und Willen absondern sollten von Unreinheit, von böser Lehre, von verkehrten Dingen. Und du mögest uns doch, wo es notwendig und richtig ist, auch zusammenführen mit anderen Gläubigen, die dich aus reinem Herzen anrufen. Schenke uns Gnade, dass wir in dieser verwirrenden und schweren Zeit einen treuen Weg gehen können, dass wir deinen Willen erkennen und dir wirklich nachfolgen, auch dort, wo es etwas kostet. Wir preisen dich und danken dir, dass du uns lehren und leiten willst. Amen. Amen.